Herzlich willkommen zum Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böck. Heute darf ich zuerst meine Kollegin Susanne K. im Studio willkommen heißen. Hallo Susanne.
Hallo.
Gemeinsam tauchen wir heute ein in eines der ältesten Baumaterialien der Menschheit und gleichzeitig in eine der spannendsten Zukunftstechnologien im Bauen, dem Lehm. Dazu sprechen wir mit Jomo Zeil. Er ist ein Teammitglied von Lehm Ton Erde. Das ist ein international ausgezeichnetes Büro mit Sitz in Schlins in Vorarlberg. Es steht für eine Renaissance des Lehmbaus, technisch, künstlerisch und ökologisch auf höchstem Niveau. Ja, und genau in Schlins in Vorarlberg ist uns per Video zugeschaltet Jomo Zeil. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu unserem Gast. Er ist nämlich geboren in Botswana, in Afrika, aufgewachsen. In der Bio steht, zwischen Holland, Afrika und Bayern aufgewachsen, absolvierte er nach dem Abitur eine Tischlerlehre mit künstlerischem Schwerpunkt in Berchtesgaden und absolvierte dann den Studiengang Holzbau und Holztechnologie an der FH Salzburg und studierte danach Architektur an der Kunstuni in Linz. Habe ich das richtig gesagt, Herr Zeil? So halbwegs?
Ja, das ist ziemlich richtig so, ja. Aber die meiste Zeit meiner Jugend habe ich in Afrika tatsächlich verbracht, mit einer Unterbrechung in Holland. Ja, aber über viele handwerkliche Stufen bin ich dann zum Architekturstudium gekommen und so vielleicht auch wieder zurück zum Lehmbau, dem eher archaischen Handwerk, den wir vielleicht kennen.
Ja, das ist natürlich eine interessante Überleitung gleich, weil Lehm ja eine Jahrtausende alte Tradition hat im Bau und trotzdem in modernen Bauweisen wenig Anwendung findet eigentlich. Und da möchte ich gleich mal drauf eingehen, woran das aus Ihrer Sicht liegen könnte.
Also der Lehmbau ist ein bisschen wie eine Krisenbauweise. Also immer dann, wenn Baumaterialien knapp wurden, Nachkriegszeiten oder in Zeiten ökonomischer Enge, ist das Anwenden von lokalem Baumaterial wieder interessant geworden. Und vielleicht sind wir auch jetzt ein bisschen in der Krise. Das, was uns fehlt, um die Skalierung und die breitere Anwendung zu schaffen, sind einfach Technologien, die das Verarbeiten dieses natürlichen Materials ökonomischer machen. Wir sind als Gesellschaft vielleicht auch dahin gekommen, dass wir anstrengende handwerkliche Arbeit scheuen. Es gibt immer mehr Leute oder es gab eine ganze Zeit lang immer mehr junge Leute, die lieber digital arbeiten und entrückt von tatsächlichem Tun mit den Händen. Und da fehlt uns jetzt natürlich einerseits die handwerkliche Erfahrung, aber eben auch Innovationen, um das Verarbeiten dieses Materials zu beschleunigen. Also wenn man es vergleicht mit dem Betonbau, wo man einen Betonmischwagen erfunden hat und wo Betonmischwerke dann sich aufgebaut haben, um das Ganze zu ökonomisieren, da gab es eine riesen Skalierung. Und auch im Holzbau hat man das gesehen mit Abbundanlagen und Ähnlichem, dass die Verarbeitung von Holz sich viel ökonomischer gestaltet hat durch diese technologischen Fortschritte. Es lag daran, dass natürlich auch der Markt sich dahingehend gut entwickelt hat. Und jetzt ist es vielleicht auch Zeit für den Lehmbau, diese Erfahrungen zu machen. Nur die Lobby und auch der Maschinenbau dahinter, der ist wirklich noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Mhm. Und somit wird es auch schwierig, diese Skalierung zu schaffen.
Ja, wobei Sie haben ja Projekte in verschiedenen Größen. Also ich habe zum Beispiel ja diese Mochi-Theke, die natürlich eher klein ist, in Kooperation mit KLK in Wien. Dann diese Vogelwarte in Semper in der Schweiz in Kooperation mit MLCD-Architekten oder in Dharan, Saudi-Arabien, das Abdul Aziz Center mit Snöhetter gemeinsam. Also das sind ja schon verschiedene Skalierungen von Projekten, wo man sieht eigentlich, dass sich das durchaus ausweiten lässt. Und ich möchte jetzt noch mal kurz auf den Titel auch eingehen des Büros Lehm, Ton, Erde. Also Lehm steht ja dabei für Handwerk und Technologie, soweit ich das verstanden habe. Auf das haben Sie ja gerade auch verwiesen. Wie würden Sie denn überhaupt den Titel sonst erklären?
Naja, Lehm, Ton, Erde ist wirklich Philosophie, die unsere Firma trägt ein Stück weit. Also die Möglichkeiten, in diesen drei Begriffen stellvertretend unser Tun darzustellen, ist ja sehr sinnhaft. Also Handwerk und Technologie im Leben, Ton vielleicht eher so das Künstlerische und der Bezug zur Architektur, das Gestalten. Und die Erde ist wirklich eher so die Ökologie, die Nachhaltigkeit, das Gesellschaftliche, die Gesundheit der Gesellschaft und dass wir ja alle irgendwo mit der Erde verbunden sind. Also das fasst wirklich auch so emotional, moralisch und so als Teamgeist unser Tun so zusammen. Und ja, ich glaube schon, dass diese Skalierungen, die Sie angesprochen haben, alles ist möglich und wir lehnen uns oft auch weit aus dem Fenster mit Risiko oder mit Bereitschaft und Motivation, um das Thema voranzutreiben. Man wünscht sich eigentlich mehr Fahrt als Gesamtheit. Also wir scheuen uns auch nicht vor Konkurrenten, würden denen auch helfen, den Markt auszubauen. Ich glaube, wir wären froh, wenn eine Lehmbaufirma in Wien sich finden würde, um auch eine Mochi-Theke zu bauen letztendlich, weil eigentlich sollte viel mehr damit gebaut werden. Und ich glaube, die technologischen Schritte, die wir hier firmenintern geschaffen haben, helfen schon sehr dabei, dass wir diese Skalierungen auch schaffen bis in internationalen Sphären hinaus. Aber wir sind oft damit ein bisschen für uns allein gestellt sozusagen. Also wir würden uns politisch oder auch manchmal ja von der Bauwirtschaft im Allgemeinen vielleicht mehr Unterstützung wünschen.
Ja, und so wie Sie das darstellen, haben Sie jetzt eher so den Alleinstellungspunkt da für sich, dass Lehmbau quasi in Österreich über Lehmtonerde abgewickelt wird. Wie könnte man denn das irgendwie dann mehr ins Bewusstsein bringen, auch wenn Sie sagen, ja auch die Auftraggeberinnen könnten da vielleicht mehr Wert darauf legen, dass man einfach mit diesen natürlichen Materialien mehr arbeitet. Und jetzt genau auch in Abgrenzung zum Beispiel zu Holz, ja, das Sie ja auch erwähnt haben, wo die Technologien schon viel weiterentwickelt sind.
Also ich glaube, das Bauen mit natürlichen Materialien wächst natürlich schon. Das Interesse ist da, auch gesünder zu bauen, also der allgemeinen Natur gegenüber, aber auch dem eigenen Wohnklima gegenüber. Und das hilft schon ein Stück weit dabei. Ich glaube, Holz hat da schon ein gefestigteres Bewusstsein bei Planern, aber bei Bauherren ebenso. Um jetzt den Lehm da auch noch besser hineinzubringen, geht es natürlich darum, erfahrbare Räume eher zu schaffen. Also man kann viel publizieren über Printmedien oder Ähnlichem, aber erst wenn Menschen eigentlich physisch eine Veränderung ihrer Umwelt erfahren, werden sie auch größere Schritte in ihren Entscheidungen treffen. Und da geht es einfach darum, wir machen hier sehr viele Führungen bei uns. Also im Jahr kommen bis zu 20.000 Menschen uns hier bei unserem Werk zu besuchen, auch Lehmbauprojekte in der Nähe anzuschauen. Und davon, das hält uns natürlich ein bisschen ab von der Arbeit ab und zu, aber es hilft schon sehr dabei, diese Gedanken weiterzutragen bei den Planern und dann auch in der Vermittlung von Planer zu Bauherren. Ich glaube, dass es vor allem auch darum geht, öffentlich zugängliche Räume zu schaffen. Museen, Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen. Also ja. Räume, die eben nicht exklusiv im Privaten eine Stampflehmwand in einem Wohnzimmer bringt, uns nicht so gut voran, wie wenn wir einen Kindergarten mit Lehmputzen umsetzen, wo Kinder schon, also in einem eher unterbewussten Stadium schon diese Atmosphäre spüren.
Genau, also Sie sagen ja, man soll es erfahren können, man soll das Erlebnis auch haben, wie es sich anfühlt, in so einem Raum zu sein. Also mir fällt da ein in Niederösterreich, das Mammuts, dieses Museum für Urgeschichte, da haben die ja solche Bauten auch, natürlich jetzt nicht so ausdifferenziert, wie sie es jetzt bauen, sondern soll ja eher das darstellen, wie es früher war. Aber man merkt schon, wenn man reinkommt, dass es einfach eine angenehme Atmosphäre ist. Und ein Punkt, auf den Sie ja auch Wert legen, so wie ich das verstehe, ist, dass die Individualität des Lehmbaus auch visuell erfahrbar bleibt. Also zum Beispiel in dem Kräuterzentrum von Ricola in Laufen in der Schweiz, das in Kooperation mit Herzog Dömeron entstanden ist. Und wie würden Sie jetzt das formulieren? Wie kann man denn durch Lehm bewusst ein ästhetisches Statement setzen, das jetzt auch quasi die moderne Optik widerspiegelt?
Also ich glaube, für die Firma Ricola oder ein ähnliches Projekt ist der Hauptsitz von der Firma Alnatura in Darmstadt. Da geht es einfach darum, eben ihre Philosophie in einer Gebäudefassade darzustellen. Und das geht natürlich am besten mit einem sehr klaren, transparenten Statement, in dem man die Erde an die exponierteste Stelle stellt, an die schützende Haut eines Gebäudes und zeigt, diese Bautechnologie kann mehr als nur Schein sein, sondern sie ist eine bewitterte Fassade und sie schafft viel und sie zeigt viel nach außen. Ich glaube, dass man es sehr gut schaffen kann, diese Philosophie bei Besuchern oder Betrachtern dieser Gebäude dann ohne viel Erklärung anzubringen. Das hat natürlich ein bisschen auch damit zu tun, noch, also im weiteren Schritt geht es auch ein bisschen darum, das Thema Vergänglichkeit und Erosion zu thematisieren, das bei uns als Gesellschaft eben vielleicht auch ein hindernder Grund ist, wieso wir viel mehr Lehmbau machen, weil es natürlich nicht diese Perfektheit in sich trägt, die andere Baustoffe manchmal mit sich bringen. Das ist aber auch eben schön, dass man ein bisschen provozieren kann, moderne Architektursprache machen kann, geradlinige Gebäude, also moderne Architektursprache lässt sich in all diesen Referenzen gut sehen. Und trotzdem zeigt man auch, dass es eine gewisse Natürlichkeit geben muss, weil das ist auch geht auch darum, in der Sache ein bisschen zu schulen. Also auch bei Ricola ist es so, man arbeitet mit Kräutern. Also das sind natürliche Essenzen, die da extrahiert werden und sie schaffen auch aus was ganz Ursprünglichem, eigentlich eher so alchemistischen Schaffen, ein Produkt, das weltweit verkauft wird. Und so ist es natürlich auch mit dem Lehmbau, wie wir ihn bei Lehmton Erde eher sehen, dass man etwas archaischer geht es fast nicht, das ist die älteste Massivbauweise, aus diesem Potenzial schöpft und wirklich in die Welt hinausträgt und in den modernsten Architekturbüros zur Anwendung bringt Gebäuden zur Anwendung bringt. Das ist eigentlich diese schöne Symbiose aus diesen Referenzen.
Mhm, ja, das ist toll. Also ich habe ja auch gelesen, also es wird quasi aus dem Aushub dann gebaut sozusagen. Natürlich nicht 1:1, aber doch aus dem Material, das wird wieder verwendet und wird dann für die Gebäude verwendet. Und wahrscheinlich kann man das auch so beim Rosana Waldhaus beobachten, dass sie, also dieses Ayurveda Gästehaus in Rosenheim, das sie mit Anna Heringer gemeinsam gestaltet haben. Da gibt's ja die Aussage dazu, das soll das gesündeste Gebäude sein, das für die Menschen und den Planeten möglich ist. Welche Elemente sind denn da besonders wichtig?
Also ich glaube eben, dass die Erde, der Lehm eine urtümliche, Sensorik unserer Körper anspricht, einfach weil die Erde heilend ist, Heilerde und so weiter. Also das Abstrahlen auch von Elektrosmog, das durch Lehmbauteile oder auch massiven Lehmbau möglich ist, hält sozusagen eine gesunde, nachweislich gesunde Atmosphäre bereit, wenn es entsprechend abgeschirmt ist. Das ist auch ein Ziel gewesen bei dem Rosana-Gebäude. Das Aufnehmen von Feuchtigkeit, das Regulieren von Feuchtigkeit ist ein spürbarer Effekt dieser Lehmbaustoffe in Oberflächen. Das heißt, es geht darum, reine Räume zu schaffen, aber nicht eben versiegelte Räume. Also man könnte natürlich auch mit Plastik einen total abgeriegelten Raum machen, aber der ist nicht gesund, es gibt Ausdünstungen und so weiter. Und man kann eigentlich diese abgeschirmten Räume auf viel natürlichere Art und Weise mit Lehmbaustoffen machen. Und unsere Haut, unsere Oberflächensensorik an unserem eigenen Körper empfindet viel mehr noch diese Atmosphäre, als wir es eigentlich geistig verarbeiten. Also deswegen ist es auch eben so wichtig, das körperlich zu spüren. Und ich glaube, besonders in so einem ayurvedischen Kurzentrum, wo die Menschen schon mit einer gewissen Sensorik dort hineingehen, mit einer Erwartungshaltung dort hineingehen, die spüren das unmittelbar, wie diese Räume sind.
Also die sind schon mehr drauf sensibilisiert wahrscheinlich und achten auch mehr darauf. Und Stichwort Nachhaltigkeit, also Produktion jetzt einmal von dem Baustoff. Wenn man das vergleicht mit Beton und Ziegeln in der Produktion, entsteht dort ja sehr viel mehr CO2 und Lehm braucht kaum Energie in der Verarbeitung und lässt sich auch noch dazu immer wieder recyceln. Also das liegt ja eigentlich auf der Hand, dass man dieses Material dann mehr einsetzt. Dann fragt man sich natürlich, warum wird dieser Vorteil bislang noch so selten in der Baupraxis umgesetzt?
Ich glaube, wir stehen auch kurz davor, dass sich ganz groß, also schon in einem größeren Maß verändert, dass die Anwendung steigt. Wir haben einen wachsenden Holzbaumarkt, der darauf wartet, auch Masse als Bausystem einzubauen. Und da eignen sich Lehmbaustoffe besonders gut in der Zusammenhang mit Holz. Wieso es noch nicht so passiert ist, liegt einfach an den immer steigenden Lohnkosten. Und wir haben in der ganzen Verarbeitungskette von dem Aushub, den Sie angesprochen haben, bis zum fertigen Lehmbauteil sehr viel handwerkliche Schritte. Und durch diese steigenden Lohnkosten, diese recht aufwendigen handwerklichen Arbeiten entlang dieser Wertschöpfungskette, wird es eher unökonomisch. Dass es vollständig recycelbar ist, zu 100% wiederanwendbar ist, fast überall verfügbar ist, sehr viel lokale Wertschöpfung ermöglichen würde, das sind alles wahre Tatsachen. Aber wir sehen einfach, also in den 10 Jahren, die ich hier arbeite oder in den fast 40 Jahren, wo es die Firma schon gibt, immer wieder das Thema, dass also Entscheidungsträger, die über wirtschaftliche Aspekte entscheiden müssen, trotz aller Bereitschaft zu mehr Ökologie und Nachhaltigkeit, dennoch einfach Abwägungen treffen mit ökonomischen Grundlagen. Und da konkurrieren halt konventionelle Baustoffe wie Beton oder Stahlbau oder Glas immer noch besser in der Langlebigkeit oder in der Aufwendigkeit der Umsetzung und schlussendlich dann auch in den Gesamtkosten. Mhm. Aber die Kosten runterzubringen ist nicht eine Sache der Unmöglichkeit. Also wir werden vielleicht irgendwann zeitnah auf den Mars fliegen. Also technologische Schritte zu entwickeln, um Dinge zu ökonomisieren, betreiben wir als Gesellschaft in ganz anderem Maße. Und wenn wir das auf den Lehmbau jetzt anwenden würden und den Effekt, den messbaren Effekt zur CO2-Senkung im Bauwesen schaffen würden, oder? Durch diese vermeintlich einfachen technologischen Schritte, also da geht es wirklich um einfachste mechanische Anwendungen, wäre das immens. Aber wahrscheinlich werden wir noch auf den Mars fliegen, bevor der Lehmbau die richtigen technologischen Schritte erlebt hat.
Hoffentlich nicht. Also Sie erwähnen ja also quasi die konsequente Forschung wäre da notwendig, ja, also mehr Investitionen in Technologien, die das Ganze auch billiger machen könnten. Aber auch vielleicht eine konsequentere Förderung seitens derjenigen, die im Bau unterstützen, ja, also Förderung kreislauffähiger Baustoffe. Das würde wahrscheinlich dann auch einen größeren Schritt in Richtung Klimaneutralität gerade am Bausektor bewirken. Oder was ist Ihre Meinung dazu?
Also generell, wir kämpfen als Gesellschaft in vor allem mitteleuropäischen Regionen sehr mit diesem schwierigen Thema, wo wird eigentlich Energie im Bausektor verschwendet oder wo fällt das an? Ein Beispiel davon ist tatsächlich auch Aushub, dort wo die Baustellen anfangen. Wir heben manchmal für eine dreigeschossige Tiefgarage immens viel Material aus. Wenn wir uns jetzt die Mitte von Wien vorstellen, dann muss dieses Material erstmal weggeschafft werden. Viele LKWs fahren dann unter Umständen bis nach Ungarn, weil es dort nochmal günstiger ist, das zu deponieren. Und dann wird Erdmaterial dort abgelagert als Abfallmaterial, oder? Also, und das könnte eigentlich Baumaterial sein, wenn man die richtigen technologischen Schritte hätte und die Anwendungen dazu, dann wäre das ja eigentlich super. Also ich glaube, wir sehen da einfach ein bisschen die Schwierigkeit, dass dieses Ineinandergreifen von verschiedenen Gewerken in der Bauindustrie und das Anwenden eben dieser Materialien sollten eigentlich viel besser verkettet werden.
Aber das, was Sie jetzt beschreiben, das heißt ja eigentlich, dass es ökonomisch keinen Sinn macht, das so zu machen, wie es traditionellerweise gemacht wird. Also jetzt mit diesem Massen an Aushub dann quer durch Europa, naja, oder nach Ungarn zumindest zu fahren, von Österreich, um das dann zu deponieren. Das ist ja auch ein Kostenfaktor, der wahrscheinlich aber dann nicht einberechnet wird, oder?
Nein, also die CO2-Bilanzierung aus diesen Transportwegen wird in einem CO2-Bilanzierung von einem Gebäude vielleicht nicht mal auftauchen, weil der Aushub ist einfach Aushub und es wird dann erstmal nicht mehr weiter thematisiert. Ich glaube, was es notwendig machen würde, ist, dass man halt zum Beispiel auch eine Lärmschutzwand direkt in Wien gleich baut mit dem Aushubmaterial, gar nicht erstmal wegfährt von der Baustelle, sondern idealerweise gleich verarbeitet, oder? Also ich glaube, man müsste viel mehr mit diesen regionalen Wertschöpfungen unmittelbar vor Ort arbeiten. Und dann kann man dieses Verschwenden dieser Energien eigentlich abhalten. Also zum Thema Lärmschutzwende, das ist eine riesige Baumasse über ganz Europa gerechnet, die tendenziell bisher in Beton und Stahl gemacht wird. Das wäre keine Schwierigkeit, das aus Stampflehmblöcken zu machen. Letztendlich könnte man da sehr viel CO2 im doppelten Sinne einsparen. Denn das Verfrachten von Aushub und gleichzeitig die Neubauwerte von Beton und Stahl als Alternative.
Mhm. Ich muss vielleicht hier kurz einhaken, fairerweise erwähnen, im Umweltministerium wird ja derzeit eine Verordnung erarbeitet, die das sogenannte Abfallende für Bodenaushub rechtssicher und praktikabel definieren soll. Also da ist schon was in Gang, was vielleicht in die richtige Richtung geht.
Mhm. Ja. Ja, das geht. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist einfach zu sagen, der nächste Schritt nach so einem Durchsetzen ist dann, die Erdbauunternehmen, die damit direkt betroffen sind, diese Tätigkeiten auszuführen, Alternativen für die Verwertung anzubieten und das eben als Baumaterial möglich zu machen. Das ist, glaube ich, dann die weitere Konsequenz, weil für ein Erdbauunternehmen ist es tatsächlich auch eine Möglichkeit der Wertschöpfung, Aushubmaterial zum Baumaterial weiter zu verarbeiten.
Mhm. Genau, also das ist ja dann eigentlich, das Baumaterial ist vor Ort und man kann dadurch eine regionale Baukultur vielleicht auch stärker etablieren und sich auch, so wie Sie es angedeutet haben, von globalen Lieferketten unabhängig machen.
Richtig. Das, was als Allerschwierigstes aufzuholen ist, ist eigentlich das handwerkliche Können im Umgang mit diesem Material, weil wir da einfach, sind wir angewiesen drauf, dass es Schulungsprogramme gibt, dass es auch eine Anerkennung als Berufsweg gibt, dass es Firmengründungen in dem Bereich gibt. Und das ist meistens schon eher so eine Generationenfrage. Mhm. Oder mehrere Generationen, die damit eigentlich oft betroffen sein.
Da wollte ich auch mal ein bisschen tiefer gehen noch, weil das interessiert mich. Können Sie diese handwerklichen Schritte kurz beschreiben, die da notwendig sind?
Also wir haben das Aushubmaterial, das ist erstmal loses Gestein, idealerweise loses Gestein, gemischt mit mineralischen Erden. Wir wollen hier das zerkleinern, zerbröseln, so sieben, dass es eine gute Sieblinienverteilung gibt, ein gutes Gefüge. Das geht dann meistens, kann man sogar ganz handwerklich machen. Also vor 3000 Jahren hatten wir auch nur eine Schaufel und einen Pickel, aber natürlich sonst mit Maschinen, mit Radlader und Zwangsmischern. Auch konventionelle Betonmischanlagen sind teilweise geeignet. Dann verarbeitet man also das Material und dann baut man eine Schalung auf, irgendeine formgebende Begrenzung, um Stampflehmteile jetzt zu machen. Also wenn es jetzt rein um Stampflehm geht, das ist das, mit dem wir als Lehmbau Bauweise beschäftigt sind bei Lehm und Erde. Es gibt natürlich dann noch Lehmputze oder Leichtlehm, Ziegeln und ähnliches. Aber bei dem Stampflehm ist es so, wir verarbeiten das rohe Material zu einer Stampflehmmischung. Dann wird es in die Schalung eingebracht, verdichtet in mehreren Lagen übereinander. Dann wird ausgeschalt. Dann kann man diese Bauteile entweder vor Ort herstellen, direkt ganze Wandfluchten, oder man fertigt diese eben vor, indem dass man lauter große Duplosteine baut sozusagen. Und dann setzt man die zum Trocknen in ein Lager. Dann werden die aufgeladen auf einem LKW und dann vor Ort zusammengesetzt. Und dann muss man die Fugen zwischen den Bauteilen mit handwerklicher Arbeit auffüllen und verfugen. Die Oberfläche bürsten und gegebenenfalls noch schützen gegen Abbröseln. Und in dem Fall, dass man es vor Ort macht, wird die Schalung eben vor Ort aufgestellt. Das Stampfen findet vor Ort statt und gibt es einen Wetterschutz, den man aufbringen muss. Mhm. Und dann meistens, nachdem das Dach draufgekommen ist, gibt es dann auch nochmal Feinarbeiten der Retusche.
Aber bis zu den Fugen und zum Bürsten habe ich jetzt Dinge gehört, die würden sich eigentlich in einem industriellen Maßstab vorfertigen lassen können.
Ja, also es gibt sicherlich einen Aspekt der Vorfertigung, der sich noch wesentlich skalieren lässt und auch somit die Lohnkosten runterbringt. Mhm. Ich glaube, es gibt immer ein paar handwerkliche Schritte, gibt es auch bei konventionellen Bauweisen. Also keine Bauweise kommt gänzlich ohne handwerkliche Schritte dann aus. Also jedes Holzschleifen oder jedes Holzimprägnieren und so weiter. Also man kann sich das ausmalen. Ich glaube, wenn wir bereit wären, Stampflehm als Baumasse mehr einzusetzen als Rohbauweise, auf dem dann vielleicht noch verputzt wird oder ein Anstrich draufkommt, dann kann man diese handwerkliche Notwendigkeit immer weiter zurückbringen. Ich glaube, es ist jetzt noch in einem Stadium, dass man so viel wie möglich von dem Material auch zeigen will, so ehrlich und so direkt wie möglich, diese Perfektheit herauskitzeln will. Aber wenn man sich vorstellt, dass man also von einer Ziegelbauweise im Vergleich das anschaut, die meisten Ziegel werden heutzutage auch verputzt. Ne? Also es ist eher eine Rohbauweise. Das Sichtklinker-Mauerwerk ist zwar schön, aber das ist auch nochmal handwerklich eine ganz andere Aufwendigkeit, als eben eine Rohbauwand aus Ziegelsteinen zu machen. So kann man das eben beim Stampflehmbau vielleicht auch sehen. Wenn wir es schaffen, einfach große Blöcke vorzufertigen und recht maschinell unterstützt auf die Baustelle platzieren, dann kann man da sehr viel Kosten runterbringen. Also wieso schaffen wir es nicht, unsere lokalen Ressourcen besser mit besserer Wertschöpfung vor Ort zur Anwendung zu bringen, zu einem immer Dasein, also der Baumarkt, die Ansprüche an neue Bauwerke wird immer da sein, ein Stück weit. Also wir haben da eine gesicherte Wertschöpfungskette eigentlich. Wir müssen nur die Schritte eigentlich entwickeln, das gut zu verarbeiten.
Aber gibt es jetzt außer diesen handwerklichen beziehungsweise auch industriell skalierbaren Aspekten auch noch andere politische oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die aus Ihrer Sicht notwendig sind, damit der Lehmbau noch stärker irgendwie vorangetrieben werden kann?
Ich glaube, wir alle wissen, dass eine CO2-Bilanzierung im Bauwesen ein großer Hebel sein wird, um eine gewisse wirtschaftliche Zwänge zur Alternativen zu bewirken, oder? Also bis jetzt darf die Betonindustrie weiterhin so arbeiten, wie sie das für richtig sieht, oder? Und der Betonbau, also der Stahlbetonbau insbesondere, bringt einfach sehr viel CO2 mit auf den Tisch in allen Stufen der Entstehung, aber auch im Abbruch und in der Gesamtkette. Und wenn es dann aber so ist, dass dieses CO2 bilanziert werden muss, ökonomisch, oder? Dann muss einfach ganz radikal anders gedacht werden und dann werden Alternativen wieder besser dastehen. Und also wenn ich für die Lehmbauweisen kaum CO2-Bilanzierung aufbringen muss, oder? Dann wird es relevant werden. Aber eben, wir zahlen jetzt schon extra CO2-Kompensation für unsere internationalen Flüge, wenn wir das wollen, eher noch auf freiwilligen Basis als auf verpflichtenden Basis. Aber keiner wird gefragt, ob er für seine Betongartenmauer jetzt nochmal extra draufzahlt, obwohl das genauso umweltschädliches Einflüsse hat, oder? Und da muss man hinkommen. Ich glaube, wenn wir diese Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene zumindest schaffen, dass es da in ein anderes Licht gerückt wird und dass ehrliche CO2-Bilanzierung auf den Tisch kommt für konventionelle Bauweisen, dann gibt es eine große Chance. Aber es ist ein weiter Schritt. Und ich glaube, das geht auch eher um eine gesellschaftliche Bereitschaft und nicht nur um eine politische Initiative, weil sowas muss natürlich ganz anders noch getragen werden.
Okay, also auf verschiedenen Ebenen würden Sie jetzt sagen, muss da mehr Bewusstsein geschaffen werden, natürlich auch von der Politik. Und also ich höre jetzt aber trotzdem so einen leichten positiven Ausblick auf die Zukunft, wenn ich jetzt die letzte Frage stellen würde in 20, 30 Jahren. Glauben Sie, dass es wieder mehr selbstverständlich wäre oder sein wird, dass Gebäude aus Lehm sind?
Also jeder, der mal in Kontakt gekommen ist mit einem Lehmbaustoff in seinem eigenen Wohnraum, wird das Thema weitertragen. Und ich glaube dadurch, dass die Anzahl an Bereitschaft oder an Bauwerken, die wir umsetzen, hier bei uns in der Firma, aber auch Bauwerke, die zumindest einen Lehmputz kriegen von einem Lehmputzunternehmen, steigen, wird es da auch Generationen geben, die den positiven Effekt körperlich gespürt haben und das dann auch in den nächsten Jahren weitertragen werden. Und ich glaube, dass der Holzbau als natürliche Bauweise auch stark wächst. Und diese Bauweise hat realisiert, dass thermische Masse bei der Klimaveränderung, die wir erleben, ein positiver Effekt ist. Und somit in Kombination als Hybridbauweise zwischen Holz und Lehm wird der Markt wahrscheinlich noch schneller wachsen als in reinen Lehmbauten, weil da einfach auch statische Elemente oder auch diese Vorfertigung teilweise noch nicht so da ist, dass man da rein in Lehm denken kann, obwohl wir auch schon Stampflehmdecken bauen und ähnliches. Aber die Kombination mit Holz ist sehr vielversprechend. Und ich glaube, wenn wir jetzt 20 Jahre in die Zukunft schauen, ist es durchaus realistisch, dass wir sozialen Wohnbau in reiner Lehm-Holzbauweise schaffen, mit lokaler Wertschöpfung, besserer wirtschaftlicher Ausrichtung, Recycelfähigkeit. Das sehe ich alles sehr, sehr realistisch. Und ich glaube, dass dafür auch politisch und wirtschaftlich schnell die Rahmenbedingungen möglich sind, dass das kompetitiv sein kann.
Das ist doch ein positiver Ausblick zum Schluss.
Ja, durchaus.
Wir werden es genau beobachten. Vielen Dank, Jomo Zeil. Wir machen hier für heute mal einen Punkt. Danke für das interessante Gespräch zum Baustoff Lehm. Sie hatten eine Folge des Architektur- und Bauforum mit Jomo Zeil und bei mir im Studio Susanne K. Danke fürs Kommen. Weitere Informationen und Bildmaterial zu den Projekten finden Sie wie immer auf unserer Website www.handwerkundbau.at. Dort können Sie auch den kostenlosen Architektur- und Bauforum-Newsletter abonnieren. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik Stefan Böck.